man musste das Silber abgeben. Da war eine Menora, die aus der Feuchtwanger Familie stammte, und die musste man also abgeben.
Das ist Edgar Feuchtwanger. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist er 99 Jahre alt. Im Jahr 1939, da ist er 14 und lebte mit seiner Familie in München. Damals waren die Nazis seit 6 Jahren an der Macht und hatten gerade eine neue Verordnung erlassen. Jüdische BürgerInnen im ganzen Reich wurden gezwungen, ihre Wertgegenstände abzugeben. Und Familie Feuchtwanger ist jüdisch.
Und in dem Moment war der Moment, wie man auf Englisch sagt, my father lost his cool. Er hat zusammengestampft.
Edgar Feuchtwangers Vater wirft den 7-armigen Leuchter, eines der wichtigsten religiösen Symbole des Judentums, auf den Boden und tritt auf ihn drauf. Wieder und wieder. Lieber zerstört er die Menora selbst, als sie den Nazis auszuhändigen. So wütend hatte Edgar seinen Vater noch nie erlebt. Nur wenige Monate später floh die Familie aus dem Dritten Reich. Und auch wenn die Nationalsozialisten die Menora der Familie Feuchtwanger nicht bekommen sollten, beschlagnahmten sie allein in München etwa 10 Tonnen Silber und Wertgegenstände von jüdischen Familien.
Das Ganze ist ja eine Mischung zwischen deutscher Gründlichkeit und Pedanterie, weil es genau nach dem Gesetz zu machen und der größten Verbrechertum.
Das Gold, Platin, der Schmuck und die Edelsteine wurden sofort nach Berlin gebracht. Doch das Silber, vieles davon Alltagsgegenstände ohne großen materiellen Wert, das blieb in München und sollte dort verwertet werden.
Im März 1939 ist das nochmal wie so ein Tüpfelchen auf dem I, dass man sagt, so, und jetzt gebt ihr wirklich auch nochmal eure ganz privaten Dinge ab.
Ja.
Also das ist eine besonders degradierende und bösartige Maßnahme, würde ich jetzt mal sagen. Genau, da geht's genau um das. Man nimmt den Leuten eben ihre Würde.
Das ist Dr. Regina Prinz vom Münchner Stadtmuseum. In der Sammlung des Museums sind während des Nationalsozialismus viele Wertgegenstände gelandet, die jüdischen Familien genommen wurden. Und Regina weiß, was die Zwangsabgabe für die Menschen damals bedeutet hat. Denn 2024 ist sie nach Winchester gereist, um mit Edgar Feuchtwanger, einem der letzten Zeitzeugen, zu sprechen.
Das konnte er eben auch genau beschreiben, diesen Augenblick dieser totalen Hilflosigkeit und das Ausgeliefertsein und dieser Erniedrigung der Menschen, dass sie am Ende, wo sie sowieso schon gar keine Rechte mehr haben, auch noch ihre persönlichen Gegenstände abgeben müssen.
Seit über 80 Jahren sind einige dieser persönlichen Gegenstände im Besitz des Münchner Stadtmuseums. Jetzt sollen sie zu ihren Familien zurückkehren. Und das ist Reginas Job. Regina sucht Raubkunst. Und sie sucht die Beraubten. Ende der 1930er Jahre wurden jüdischen Familien im Nationalsozialismus nicht nur ihre Berufe, ihre Wohnungen und ihre Existenzen genommen, sondern sogar auch ihr Silber, ihr Schmuck, ihr Besteck, ihre Alltagsgegenstände, ihre Würde. Heute versucht Regina Prinz, den betroffenen Familien ein Stück dieser Würde zurückzugeben. Sie studiert die Inventarlisten des Münchner Stadtmuseums und erforscht die Herkunft der Sammlungsstücke. Dieser Podcast ist also auch Teil einer Aufarbeitung. Das Museum stellt sich seiner Vergangenheit und seiner Schuld. Kein Sammlungsstück soll mehr unrechtmäßig hier sein. Sie sollen restituiert, also zurückgegeben werden. Aber wie bringt man diese Objekte zurück zu den Familien, denen sie genommen wurden? Zu den Söhnen und Enkelinnen derer, die vertrieben, deportiert und ermordet wurden? Die bis heute offene Fragen und Wunden haben und verstreut auf der ganzen Welt leben. Ich bin Anna Scholz, Journalistin und Kulturwissenschaftlerin. Und das ist Zeitschleifen – The Restitution Files, ein Podcast des Münchner Stadtmuseums. Hier nehmen wir euch mit auf eine Reise. Von den 1930er Jahren bis ins Heute. Von München über die USA und Brasilien bis nach Israel. Auf der Suche nach den Erbinnen des Silbers und nach später Gerechtigkeit.
Zeitschleifen. The Restitution Files. Ein Podcast des Münchner Stadtmuseums.
6 Millionen Jüdinnen und Juden wurden während des Dritten Reichs vom Naziregime getötet. Noch viel mehr wurden entrechtet, entwürdigt und letztlich vertrieben. An ihrer Enteignung haben sich nicht nur die NS-Eliten bereichert, sondern auch KunstsammlerInnen, Museen, Staaten und Privatpersonen aus Deutschland und der ganzen Welt. Darunter ist auch das Münchner Stadtmuseum. Zwischen der Machtergreifung der Nazis im Jahr 1933 bis Ende des Krieges 1945 kaufte das Museum etwa 20.000 Objekte an. Hunderte davon werden heute als Raubgut eingestuft, als sogenanntes NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut. Und jedes einzelne von ihnen ist fein säuberlich in den Inventarbüchern des Museums dokumentiert.
Vielleicht können wir mal in so ein Inventarbuch aus dem Zweiten Weltkrieg schauen.
Sehr gerne.
Herbst 2025 in München. Im Büro von Regina Prinz stapeln sich Ordner, Bücher und Akten. Auf dem Tisch vor uns hat sie ein großes gebundenes Buch mit vergilbten Seiten aufgeschlagen.
Wir können auch gleich mal hier so ein bisschen reinblättern in das Jahr 39.
Die muss man aber auch lesen können, diese Schrift.
Genau, das ist zum Teil eben noch so ein bisschen die alte Schrift.
Regina beugt sich über eine der Inventartabellen. Dabei fällt ihr das kinnlange graue Haar leicht ins Gesicht. Sie ist einer dieser Menschen, die fast immer ein Lächeln im Gesicht und so eine warme Ausstrahlung haben. Bewundernswert irgendwie, wenn man bedenkt, mit welchen Schicksalen sie bei ihrer Arbeit jeden Tag konfrontiert wird. Denn sie ist seit über 8 Jahren beim Münchner Stadtmuseum für die Provenienzforschung zuständig. Provenienz, das bedeutet so viel wie Herkunft. Regina versucht also herauszufinden, wo Sammlungsstücke herkommen und ob sie womöglich unrechtmäßig im Besitz des Museums sind. Und dafür nimmt sie sich eben erstmal die Inventarbücher vor. In einer kleinen akribischen Handschrift hat jemand vor vielen Jahren darin Zeile um Zeile ausgefüllt. Reginas Finger fährt über die Zeilen, sie will mir etwas zeigen.
Jetzt muss ich gerade noch mal schauen, dass ich hier auf der richtigen Seite bin. Inventar Nummer 1009, 12 Kaffeelöffel, Vorderseite des Stückes graviert mit den Buchstaben GRK.
Der Eintrag ist vom 25. November 1939, also aus demselben Jahr, in dem die Nazis die Silberzwangsabgabe verordnet haben. Regina liest weiter.
Vergoldet, das waren jetzt hier 320 Gramm insgesamt für die 12 Kaffeelöffel.
Im Inventarbuch ist viel festgehalten. Größe, Gewicht, Material, Technik, Künstler. Und jeder Eintrag hat eine laufende Nummer.
Und dann kommt die Spalte, die für uns als Provenienzforscher ganz wichtig ist, die Erwerbung. Mhm. Wo ist das Objekt her? Wer hat das vorher besessen? Und von wem ist es zu uns gekommen?
Diese Spalte gibt Regina und ihrem Team einen wichtigen Hinweis, ob sie Raubgut vor sich haben könnten oder nicht. Im Falle des beschlagnahmten Silbers steht dort aber nicht der Name der VorbesitzerInnen, sondern der eines Zwischenhändlers, von dem das Museum das Silber angekauft hat.
Man kennt bestimmte Namen, sogenannte Red Flag Names, die sozusagen schwierig sind in der Zeit. Also Händler, die Profiteure waren von der Vertreibung jüdischer Bevölkerung. Und wenn diese Namen dann bei uns auftauchen, dann wissen wir natürlich, okay, das ist schwierig, das müssen wir uns genauer anschauen. Und dann startet eigentlich die Recherche.
Es ist irgendwie merkwürdig, diese Inventarbücher heute durchzublättern. Auf den ersten Blick sieht es einfach nach deutscher Bürokratie aus. Und auf den zweiten Blick stecken hinter dieser detaillierten Dokumentierung Gräueltaten. Und zwar ganz offensichtlich. Bei einem Namen wird das für Regina besonders deutlich.
Wir haben hier eben die Einträge vom städtischen Leihamt. Auch hier hat man das ganz klar kommuniziert, wo die Sachen herkommen. Das startet auf dieser Seite, Ankauf vom städtischen Leihamt.
Und das Leihamt ist der Ort, wo die jüdischen Familien ihre Sachen abgegeben haben.
Das war das städtische Leihamt in der Augustenstraße.
Die Zwangsabgabe wurde am 21. Februar 1939 erlassen unter dem Namen Dritte Anordnung aufgrund der Verordnung über die Anmeldung des Vermögens von Juden. Darin hieß es:
Juden im Sinne der ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz müssen Gegenstände aus Gold, Platin oder Silber sowie Edelsteine und Perlen binnen 2 Wochen bei jenen öffentlichen Ankaufsstellen abliefern, die gemäß der Verordnung über den Einsatz des jüdischen Vermögens eingerichtet worden sind.
In München war diese öffentliche Ankaufsstelle das städtische Leihamt. Und wir machen jetzt an dieser Stelle, so wie wir es in diesem Podcast gerne tun, eine Zeitreise. Und eine richtige Reise. Also eine kleine zumindest.
Ist das 58er oder was hattest du gesagt? Hier steht 58. Pinakotheken, ja, das passt.
Wir fahren zu dem Ort, zu dem sich auch die Münchner Jüdinnen und Juden ab März 1939 aufmachen mussten. Damals bepackt mit Taschen voller Silberbesteck, goldener Kerzenleuchter, wertvoller Taschenuhren, Diamantohrringen, also einfach allem, was irgendwie von Wert war.
Wir können jetzt aussteigen.
Nach dir.
Wir können eigentlich hier gleich durch diese Straße durch oder da vorne.
Das ehemalige Leihamt liegt in der Münchner Maxvorstadt, wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt.
So, hier sind wir schon. Das ist dieses Backsteingebäude. Da vorne sieht man auch noch das Münchner Kindl.
Begleitet wurde Regina von meiner Kollegin Carolina Torres, mit der ich diesen Podcast zusammen recherchiert habe und die ihr hier auch immer mal wieder hören werdet.
Das war früher aber auch schon so, dass hier diese helleren Steine waren, oben das Backstein.
Ja.
Das war auf den Bildern auch so.
Ja, genau.
Die Fassade des Gebäudes ist mit großen, sandfarbenen Steinen bekleidet. Fast bodentiefe, verspiegelte Fenster sind darin eingelassen.
Versuchen wir doch mal reinzukommen.
Wir versuchen mal reinzugehen, genau. Und ich meine, dass das da im Innenhof auch so ein Rundgebäude gegeben haben muss, aber das habe ich hier nicht gesehen. Und vielleicht können wir da auch mal rein. Also es muss ja wirklich eine sehr große Kassenhalle gegeben haben.
Es gibt auch noch Fotos des Leihamts aus dem Jahr 1936. Auf diesen Fotos sieht man eine große Halle mit einigen Schaltern, hinter denen Menschen sitzen, ähnlich wie bei einem Bahnhof. Davor stehen ein paar Menschen und warten. Wir verlinken euch ein Bild in den Shownotes. 1939, als Jüdinnen und Juden darauf warteten, hier ihre Wertsachen auszuhändigen, soll die Halle komplett überfüllt gewesen sein. Bis auf die Straße standen die Menschen damals Schlange.
Wieso hat das Leihamt dann diese Zwangsabgabe organisiert?
Weißt ich du das? Vermute, weil die natürlich erfahren waren in solchen Prozessen. Sie haben Objekte entgegengenommen, die haben die vermessen, die haben die gewogen und die haben sie eingeschätzt, taxiert. Was sind die wert?
Das Ganze war natürlich eine Farce. Die Familien haben vom Leihamt zwar Quittungen für ihre Wertsachen ausgestellt bekommen, die meisten haben aber nie Geld für ihr Gold und Silber gesehen. Viele sind direkt danach auch aus Nazi-Deutschland geflohen oder wurden später deportiert, ihre Konten kurz darauf aufgelöst.
Hier kann man beim Empfang klingeln.
Ich sag mal was, ja.
Ja, hallo, hier ist Regina Prinz vom Münchner Stadtmuseum. Ich habe eine Frage. Wir interessieren uns für das Gebäude und wollten ganz gerne mal einen kleinen Blick reinwerfen. Wäre das möglich?
Und tatsächlich, wir dürfen reinkommen.
Und hier muss der Empfang sein, oder?
Ah, okay. Ah, wow.
Wow.
Das ist wirklich groß.
Das alte Leihamt ist heute ein hipper Coworking-Space. Auf einem großen beleuchteten Schild steht Treffpunkt der Macher. Auf einem anderen Plakat Feel Good, Work Better. Neben dem großen Empfangstresen ein rotes Sofa, eine Philodendron-Pflanze, ein Laminatfußboden. Über 50 Firmen haben heute ihren Sitz hier. Doch die Geschichte dieses Ortes scheint niemand zu kennen.
Weiß keiner hier. Nee. Das da vorne ist sicher was Historisches, diese Glasbausteine in Beton. Aber alles andere ist eigentlich nicht mehr wiederzuerkennen.
Das Leihamt in der Augustenstraße ist aber nicht der einzige Ort hier in der Maxvorstadt, der für die Geschichte des Münchner Stadtmuseums und die geraubten Silberobjekte eine Rolle spielt. Nur etwa 100 Meter entfernt befindet sich nämlich das Lehnbachhaus, eines der renommiertesten Kunstmuseen Münchens, mit dem auch das Münchner Stadtmuseum eine Zeit lang verbunden war.
Unser Direktor vom Historischen Museum war ja auch zeitweise Direktor vom Lehnbachhaus.
Historisches Stadtmuseum, so hieß das Münchner Stadtmuseum, bis es im Jahr 1954 umbenannt wurde. Und im Jahr 1939 war ein Mann namens Konrad Schiessel dieser Direktor. Ein hagerer Mann mit hoher Stirn und grauem Haarkranz. Er bekam damals, als 1939 die Zwangsabgabe von den Nationalsozialisten verordnet wurde, eine besondere Aufgabe zugewiesen.
er und auch der andere Museumsdirektor vom Bayerischen Nationalmuseum, die waren damit beauftragt, das zu betreuen, das aufzuteilen in wertvoll und nicht wertvoll. Und am Ende haben sie sich natürlich für ihre eigenen Sammlungen die besten Stücke noch rausgezupft.
Man muss sich das so vorstellen. Konrad Schiessel sitzt im Jahr 1939 in seiner Funktion als Direktor des Lehnbachhauses in einem Gebäude, das nur knapp 100 Meter vom Leihamt entfernt ist. Das Gold, Platin, der Schmuck und die Edelsteine aus der Zwangsabgabe wurden zwar sofort aussortiert und nach Berlin gebracht, das Silber blieb aber vorerst in München. Man kann also davon ausgehen, dass er, jetzt wieder in seiner Funktion als Direktor des Stadtmuseums, die für seine Sammlung interessanten Silberobjekte abgegriffen hat. Und das restliche Silber wurde dann eingeschmolzen.
Dann konnte der halt mal in der Mittagspause kurz rüber gucken und sehen, ah ja, es sind wieder neue Sachen angekommen.
Konrad Schiessel war noch bis zum Jahr 1954 der Direktor des Münchner Stadtmuseums. In den späten 1960er Jahren erzählte er auf einer Veranstaltung von seinen Dienstjahren bei der Stadt München und wie er 1935 offiziell die Leitung des Stadtmuseums, damals hieß es noch Historisches Stadtmuseum, übernommen hat.
Und man hat gesagt, ja, da ist ja noch das Stadtmuseum, das ist ja zurzeit ohne Leitung. Dem geben wir noch das Stadtmuseum. Und so kam ich dann unter die Direktion von Dr. Habstengel.
Die Rede von Schiessel, von der es noch diese uralte Aufnahme gibt, die sagt viel darüber aus, wie er das Stadtmuseum im Dritten Reich geführt hat. Schiessel erwähnt in der Rede auch immer wieder einen gewissen Christian Weber. Hier erzählt er zum Beispiel, wie Weber ihn gezwungen hat, einen venezianischen Kronleuchter zu kaufen, auch Lüster genannt, obwohl der eigentlich gar nicht in seine Sammlung passte.
Also, was blieb mir anders übrig? Alle haben es mir verlassen. Weber mit seiner diktatorischen Gewalt zwingt mich, diese 600 Mark zu zahlen. Na, also gut, zahlst das eine.
Christian Weber war Kommunalpolitiker und NS-Funktionär in München. Außerdem enger Vertrauter von Adolf Hitler und bekannt für seine Brutalität. Die Begegnung mit Weber kommentiert Schiessel, als wäre es eine lustige Anekdote gewesen. Und dann erzählt er weiter, wie er mit dem Kauf des venezianischen Lüsters gleich auch noch eine Etaterhöhung für das Museum herausgehandelt hat.
Und ich bekam den Betrag von 50.000 Mark. Hab den Lüster allerdings die ganze Zeit im Speicher drum in Kisten verpackt gehabt, wo er hingekommen ist, weiß ich nicht mehr. Das waren also einige von diesen Episoden, die ich innerhalb der Nazizeit dort erlebte.
Regina findet für diese Rede heute klare Worte.
Das finde ich einfach nur so als Haltung. In den 60er Jahren, in der Rückschau auf die NS-Zeit, finde ich das so unglaublich, dass jemand das so abtun kann, in welchem Kontext er da unterwegs war, in welchen Zwängen er da unterworfen war. Und das wird dann eben nur noch als Episode abgetan, ohne sich auch wirklich nur eine Sekunde drüber Gedanken zu machen oder das zu thematisieren, mit was das allem einhergegangen ist, um welche Menschen man da spricht und.
Heute blickt das Münchner Stadtmuseum natürlich sehr kritisch auf seinen damaligen Direktor. Darauf, wie er für günstiges Geld Sammlungsstücke aus den Zwangsabgaben angekauft und wie das Museum davon profitiert hat.
Bei uns war es natürlich der Aspekt München, also Münchner Künstler oder Münchner Silberschmied oder irgendeinen regionalen Bezug.
Ja.
Das war wichtig für den Ankauf für unser Museum.
Erinnert ihr euch an die 12 silbernen Kaffeelöffel mit Gravur, Inventarnummer 1009? Sie wurden im frühen 19. Jahrhundert vom Münchner Silber- und Goldschmied Louis Wollenweber gefertigt und während der NS-Diktatur vom Münchner Stadtmuseum beim Städtischen Leihamt angekauft. Und so sind sie zu Raubkunst geworden. Der Weg unserer Silberobjekte lässt sich also ziemlich gut nachzeichnen. Die jüdischen Familien mussten im Jahr 1939 ihr Silber im Münchner Leihamt abgeben. Einige Familien konnten kurz darauf noch rechtzeitig fliehen. Die meisten haben das vermutlich nicht geschafft. Der Museumsdirektor Konrad Schiessel sichtete die Stücke aus der Zwangsabgabe und kaufte die interessanten Objekte für das Historische Stadtmuseum an. Und so landeten Löffel, Kerzenhalter oder Schlüsselhaken in den Inventarbüchern des Museums, ordentlich registriert und nummeriert. Okay. Okay, lasst uns einmal kurz rauszoomen. Wenn man an NS-Raubkunst denkt, dann denken viele vielleicht erstmal an berühmte und wertvolle Gemälde, wie zum Beispiel die Goldene Adele von Gustav Klimt, um die es in Österreich einen jahrelangen Rechtsstreit gab. Oder an den Schwabinger Kunstfund aus dem Jahr 2012. Der damals 80-jährige Cornelius Gurlitt hatte da in seiner Münchner Wohnung in Schwabing rund 1500 Kunstwerke gehortet. Er hatte die Werke von seinem Vater übernommen, der im Auftrag Adolf Hitlers Kunst handelte. Der Kunstmarkt war in den 1930er und 40er Jahren regelrecht explodiert. Das lag daran, dass jüdisches Eigentum beschlagnahmt wurde, dass Jüdinnen und Juden keine Kunstgalerien mehr betreiben durften, dass Synagogen geplündert und Kunstwerke von den Nazis aus besetzten Gebieten nach Deutschland und Österreich verschleppt wurden. Im Laufe des Krieges verstreuten sich dann viele Kunstwerke in aller Welt. Sie wurden auf dem Schwarzmarkt gehandelt und in unterschiedlichste Länder verschifft. Während der Bombardierung durch die Alliierten wurden außerdem viele Kunstwerke in Kellern und Salzbergwerken gelagert, wo sich ihre Spur verlor. Und auch die russische Armee beschlagnahmte bei der Besetzung des Deutschen Reichs wertvolle Kunstwerke, deren Verbleib bis heute unklar ist. Im Münchner Stadtmuseum gibt es keine dieser Kunstwerke, die ein so großes Medienecho und jahrelange Gerichtsprozesse auslösen.
Da gibt es nämlich dann zwischendran wieder andere Erwerbungen. Und dann geht das irgendwann mal wieder weiter mit dem Leihamtsbestand.
Hier finden sich ganz andere Werke. Kleine, leise, unauffällige Gegenstände.
Also geht das hier weiter mit 1191. Und das führt uns dann wieder über neuere Objekte, Gemüselöffel, Schöpfer, Schlüssel, bis zu einem Schlüsselhaken zum Beispiel. Ganz kleines Objekt. 13
Millimeter. Schlüsselhaken. Das ist so an der Wand, wo ich meinen Schlüssel dranhänge?
Nein, nicht so ein Schlüsselhaken. Es geht um einen Haken, den man sich so an den Hosen- oder Rockbund hängen konnte. Und dann hat man seine Schlüssel quasi in diesem Ring eingehängt. Wir verlinken euch ein Bild in den Shownotes. Ihr seht also, es sind Gegenstände, die kaum materiellen Wert haben, über die nicht berichtet wird, die heute womöglich auch niemand mehr sucht. Wir wollen trotzdem wissen, wer damals die 12 Silberlöffel mit der Inventarnummer 1009 aus seinem Besteckkasten nehmen und zwangsweise abgeben musste. Und was ist aus dem Menschen geworden, der vor über 80 Jahren seine Schlüssel am Hosenbund mit dem Schlüsselhaken gesichert hat? Regina sucht nach den Menschen hinter den Nummern in den vergilbten Inventarbüchern. Denn wir wissen, dass die Silberobjekte vom Leihamt kommen, aber wir wissen eben nicht, wer sie dort abgegeben hat, wem sie gehört haben.
Dieser Bestand war für mich im Prinzip abgeschlossen, weil ich da gar keine Chance auf Weiterkommen gesehen habe.
Doch dann tut sich unerwartet noch eine neue Spur auf. In der nächsten Folge gehen wir in die Münchner Archive und schauen gemeinsam mit Regina, ob es nicht doch noch eine Chance gibt, herauszufinden, wem die Löffel und der Schlüsselhaken gehört haben.
Das war für uns dann auch klar, das muss noch existieren. Wer beschreibt so einen Aktenbestand und schmeißt den dann weg? Das ist unrealistisch.
Was für Akten Regina dort genau sucht und ob sie sie findet, darum geht's in der nächsten Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert, ihn bewertet und weiterempfehlt. Zeitschleifen, The Restitution Files, ist ein Podcast des Münchner Stadtmuseums. Audioproduktion, Mux Audio. Redaktion, das Team Kommunikation des Münchner Stadtmuseums und ich, Anna Scholz. Autorin dieser Folge ist Carolina Torres.